Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die unendliche Brexit-Geschichte. Sie beschäftigt uns auch an diesem Sonntagmorgen im Deutschlandfunk weiter. Brexiternity, ewiger Brexit also. Analog könnte man für die Europäische Union sagen, Crisiternity, ewiger Krisenmodus. Und viele sehen das Brexit-Chaos ja als eine Art ultimative Krise der Union. Frans Timmermans, der niederländische Vizepräsident der EU-Kommission, hat es gerade wieder gesagt. Er hoffe weiter auf eine Abwendung des Brexit. Der sei nämlich die, Zitat, größte Tragödie in der Geschichte der Europäischen Union. Kieran Klaus Patel ist Historiker an der Universität Maastricht und bekannt für eine etwas andere Perspektive auf die gängigen europäischen Krisen und Erfolgserzählungen. Projekt Europa, eine kritische Geschichte, heißt sein aktuelles Buch. Der Brexit, Herr Patel, die größte Tragödie in der Geschichte der EU. Sehen Sie das auch so?
Frau Hunde, guten Morgen erst einmal. Ich denke, dass das eine Sicht ist, aber nicht die einzig mögliche. Im Moment wissen wir noch gar nicht, wie das ausgeht, wie das weitergeht. Ich glaube auch, dass es für das Vereinigte Königreich im Moment die größere Krise darstellt als für die Europäische Union selbst, die sich ja mit den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten als erstaunlich einig erwiesen hat, wie mit Großbritannien, wie mit dem Problem umzugehen ist. Zugleich gibt es auch viele andere Problemherde in der Europäischen Union. Also schlimmer als der Brexit wäre eine Kumulation dieser ganzen Krisen.
Also wäre ein Abschied der Briten aus der EU möglicherweise gar nicht so schlimm?
Wir werden, glaube ich, erst in 10 bis 15 Jahren ermessen können, was ein Verlassen des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union wirklich mit sich bringt. Das hat ja auch mit Fragen der Balance zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten, mit ihren ökonomischen Orientierungen, natürlich auch ihrem sicherheitspolitischen Gewicht und so weiter zu tun. Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass wenn es dann doch irgendwann bald einmal zu einem Brexit kommen würde, was wir alle nicht wissen, die Briten nach relativ kurzer Zeit, ich meine damit 5 bis 10 Jahre, sich nochmal überlegen werden, ob sie nicht dem Club wieder beitreten sollten.
Auch in Ihrem Buch Projekt Europa plädieren Sie, Herr Patel, ja für eine nüchternere Sicht auf die Europäische Union, als wir es gewohnt sind. Also statt der ständig wiederholten Geschichten vom heroischen Friedens- und Integrationsprojekt EU oder eben der bekannten Negativerzählungen vom Bürokratiemonster Brüssel. Wäre denn so betrachtet, so nüchtern betrachtet, der Brexit ja auch nur eine Krise von vielen?
Also das Gewicht des Brexits sollte man sicher nicht unterschätzen. Es ist zwar nicht so, dass noch nie Länder, ich spreche bewusst von Ländern und nicht von Staaten, souveräne Mitgliedstaaten, die europäische Integration und das Projekt Europa verlassen haben. Aber natürlich wäre ein Verlassen Großbritanniens von ungemein größerem Gewicht, einfach aufgrund der Größe, der Ökonomie, den sicherheitspolitischen Dimensionen, der unglaublich unsicheren Welt, in der wir uns heute befinden. Also insofern möchte ich das Gewicht und die Schwere der Situation nicht unterschätzen. Ich glaube, dass aber trotzdem bemerkenswert ist, wie es dem Rest der Union gelungen ist, die Gemeinschaft beisammen zu halten. Und ich glaube, dass jetzt auch sehr viel davon abhängen wird, zu welcher Art von Vertrag es denn kommen wird, wenn wir den Brexit überhaupt erleben werden. Wir wissen es bis heute nicht. Und im Grunde besteht das Problem ja darin, dass die Briten bisher sehr klar gesagt haben, was sie alles nicht wollen, aber sehr viel weniger die britische Regierung in der Lage war, zu sagen, auf welches Modell sie sich denn einigen möchte. Und insofern, ich möchte das noch einmal betonen, ist die Herausforderung für die britische Politik, glaube ich, sehr viel größer als für die der verbleibenden Europäischen Union.
Ja, diese früheren EU-Austritte, die erwähnen Sie ja auch in Ihrem Buch, so quasi als Präzedenzfälle für den Brexit, nämlich den EU-Austritt Algeriens 1962 nach der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich und eben den von Grönland 1985. Taugen diese Beispiele aus der Geschichte, ja, um dem Brexit den Schrecken zu nehmen? Also wäre, so paradox es vielleicht klingt, Desintegration auch ein möglicher Motor für den europäischen Integrationsprozess?
Desintegration hat es meines Erachtens im Einigungsprozess immer wieder gegeben. Insofern wäre das nicht beispiellos, was den Austritt angeht, auf allen möglichen Ebenen. Es ist trotzdem so, dass man natürlich nicht die Geschichte anwenden kann. Es gibt riesige Unterschiede zwischen der Situation Algerien 62 und Grönland 85 zum Brexit heute. Das hat mit dem Gewicht der jeweiligen Länder zu tun. Das hat mit der weltpolitischen Konstellation und so weiter. Ich glaube aber sehr wohl, dass man aus diesen beiden Geschichten wiederum lernen kann. Und das Interessante besteht als Lehre nicht zuletzt daraus, dass der Deal, der dann jeweils beim Austritt geschlossen wurde, nach jeweils nicht allzu langer Zeit sich in eine ganz andere Richtung wiederum entwickelte. Da gibt es nicht ein Verlaufsmodell, das sieht bei Algerien ganz anders aus als bei Grönland, aber ich glaube, dass wir alle ein bisschen wie Kaninchen jetzt auf diesen Termin Ende März in 2 Wochen starren und uns fragen, was da passieren wird. Manche denken jetzt schon, naja gut, wir haben vielleicht noch mal rund 3 Monate mehr. Ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, auch zu sehen, dass letztlich im Grunde diese Entscheidung auch wiederum nur eine sein wird und dass sich das Verhältnis, das Beziehungsverhältnis so disruptiv es kurzfristig sein kann, mittel- und langfristig sich auch wieder ganz anders entwickeln kann. Zugleich ist es so, dass so sehr die Dimension und die Perspektive des Brexit die Europäische Union in eine Krise gestürzt hat, sehen wir doch auch, dass in eigentlich allen anderen Mitgliedstaaten das Sprechen über einen Austritt des jeweiligen Landes aus der Europäischen Union deutlich abgenommen hat.
Stimmt,
also es gab ja alle möglichen Debatten und sie tauchen immer wieder auch auf, aber sie sind eben durch den Brexit nicht sehr viel stärker geworden, sondern eher marginalisiert worden. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz interessanter Effekt, dass also das Zentrifugale, was sich mit dem Brexit verbindet, natürlich auch mit anderen zentrifugalen Kräften in einem Dialog steht, aber die führen gar nicht so sehr zur Diskussion, dass alle anderen, die auch sehr kritische Positionen gegenüber der Europäischen Union unserer Tage haben, in diese Richtung gehen wollen.
Aber Sie würden jetzt nicht sagen, dass der Brexit uns bzw. die Europäische Union ja von den Gefahren von Nationalismus und Populismus retten könnte, oder?
Das würde ich überhaupt nicht sagen wollen. Ich glaube, dass nur die Konstellation und die Krisenperspektive eine andere ist, als wir sie vielleicht noch vor 3, 4 Jahren gesehen haben. Ich glaube, die Hauptperspektive damals war sehr viel stärker, dass wir eine Fragmentierung durch eine Welle von Austritten, teils erzwungen, das wäre vielleicht das Grexit-Strichwort, oder eben auch gewollt seitens des jeweiligen Landes wie Brexit sehen würden. Was wir, glaube ich, heute sehen, und das ist eine neue, auch eine sehr problematische Entwicklung, ist, dass viele Regierungen, die der Europäischen Union, wie wir sie kennen, kritisch gegenüberstehen, sei das in Polen, sei das in Ungarn, sei das in Italien, sehr viel mehr darauf setzen, und das sehen wir auch in der Europawahl, in der Europäischen Union zu verbleiben und diese von innen heraus in eine rechtspopulistische, in eine neonationalistische Richtung zu verändern. Also insofern müssen wir uns auf neue Herausforderungen da auch einstellen und die haben mit dem Brexit teilweise nur indirekt zu tun.
Wäre es also klug, wenn zum Beispiel beim EU-Gipfel kommende Woche weniger der Brexit als die Zukunft der Europäischen Union auf der Tagesordnung stünde?
Der Brexit muss diskutiert werden. Es wird wahrscheinlich nochmal eine dritte Abstimmung in London darüber gehen. Aber die Mitgliedstaaten der EU-27 müssen sich verhalten, ob sie diesen Aufschub gewähren wollen, wenn das weiterhin die Anfrage aus London sein wird. Und das wird nicht unbedingt einfach. Ich glaube, das wird nicht einfach, weil die Frage sich stellt, mit welchen Konditionen oder Auflagen er verbunden sein wird. Die 3 Monate, und darum geht es ja wahrscheinlich, weil ansonsten die ganze Dimension der Europaparlamentswahl sich nochmal ganz anders stellen würde, wird wahrscheinlich, dieser Aufschub wird nur gewährt werden, wenn die Briten auch sagen, was sie in dieser Zeit eigentlich erreichen wollen. Im Grunde gab es jetzt schon sehr viel Zeit, um zu verhandeln, die letzten 2 Jahre, seit der Artikel 50 ausgelöst wurde, ein Dreivierteljahr nochmal davor. Insofern einfach nur zu sagen, wir brauchen mehr Zeit, ist eigentlich ein Argument, das in Brüssel und in anderen Hauptstädten, glaube ich, nicht mehr zieht. Und trotzdem haben Sie recht. Ich glaube, dass die anderen Mitgliedstaaten sich jetzt auch sehr gut überlegen müssen, womit wollen wir unsere Zeit eigentlich verbringen. Im Grunde ist der Brexit auch so schrecklich, weil so viel Zeit für, doch finde ich, etwas aufgewandt wird, was uns weltpolitisch nicht besonders weiterbringt. Und wir haben eigentlich viel größere Herausforderungen. Und an denen weiterzuarbeiten, arbeiten, wie man mit dem Klima umgeht, wie man neue Projekte zwischen den Mitgliedstaaten auf den Weg bringt, die die Zustimmung seitens der Bevölkerung erhöhen können. Das sind eigentlich Fragen, die auf dem Gipfel hoffentlich auch eine Rolle spielen werden.
Wie viel von diesen ja auch Chancen, Reformchancen und Notwendigkeiten wurden im Brexit-Chaos schon vertan?
Ich denke, viel zu viele, weil eben der Brexit so unglaublich viele Ressourcen und Energien bindet. Und es ist ja so, dass auf allen nur denkbaren Ebenen, von den Unternehmen zu den Landesverwaltungen in Deutschland zum Beispiel, zu den nationalen Regierungen, man natürlich an allen möglichen Szenarien arbeiten musste und sich die Wirtschaft natürlich längst auch schon auf ein hartes Brexit-Szenario eingestellt hat. Es wäre fahrlässig, das nicht zu tun. Und im Grunde denke ich, dass da sehr viel wertvolle Zeit auch verschleudert wurde, die wir eigentlich für viel größere Aufgaben hätten verwenden sollen. Das lässt sich im Nachhinein nicht ändern und ich fürchte, dass uns das noch weiter begleiten wird. Wir werden noch viele Gespräche über dieses Thema führen müssen insgesamt und das ist eigentlich auch sehr traurig, dass wir uns nicht mit anderen Fragen beschäftigen können.
Brexiternity und kein Ende in Sicht. Vielen Dank, der Europahistoriker Kieran Klaus Patel war das im Deutschlandfunk. Projekt Europa, eine kritische Geschichte, heißt sein aktuelles Buch im CH Beck Verlag. Dankeschön für das Gespräch, Herr Patel.
Vielen Dank, Freunde.